Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. OC Oerlikon ist mit den Banken einig geworden. Jetzt kann der hochverschuldete Industriekonzern saniert werden. Der Verband Hausärzte Schweiz reicht seine Initiative ein. Man will die medizinische Grundversorgung sichern. Die katholische Kirchenbasis wird ungeduldig. Ihre Bischöfe handelten zu zögerlich gegen Missbräuche. Und bei Terroranschlägen in Moskaus U-Bahn und in Dagestan sind im Lauf der Woche Dutzende von Menschen getötet worden. Als Drahtzieher hat sich ein islamistischer Rebellenführer aus Tschetschenien in Szene gesetzt. Der Konflikt im Kaukasus ist Teil einer großen und vielfältigen Krise, die Russland langsam zerfallen lässt, sagt unser Korrespondent im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Nadja Ruch.
Der hochverschuldete Industriekonzern OC Oerlikon hat sich mit den Banken über seine Sanierung geeinigt. Der Konzern will das Eigenkapital um bis zu 1,3 Milliarden Franken erhöhen. Die Schulden sollen um gut drei Viertel gesenkt werden, wie das Unternehmen mitteilt. Im Geschäftsjahr 2009 machte OC Oerlikon einen Verlust von fast 600 Millionen Franken. Bereits 2008 war ein Minus von 420 Millionen ausgewiesen worden. Die Wirtschaftskrise führt bei OC Oerlikon im Zeitraum von 2009 bis 2012 zu einem Stellenabbau von etwa 4000 Stellen. Das ist mehr als jede vierte. In Bern hat der Verband Hausärzte Schweiz die Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» eingereicht. In 5 Monaten seien mehr als 200.000 Unterschriften zusammengekommen, teilt der Verband mit. Vertreter warnten vor den Medien erneut vor einem drastischen Rückgang der Hausärzte. Wenn nichts geschehe, werde in 11 Jahren nur noch jeder vierte Hausarzt praktizieren. Mit der Initiative wolle man die medizinische Grundversorgung langfristig sichern. Die erneut hohen Boni bei der Credit Suisse lösen Kritik in Konsumentenkreisen aus. Wer mit der Bonuspolitik nicht einverstanden sei, müsse sich jetzt überlegen, sein Geld von solchen Banken abzuziehen, sagte Simonetta Sommaruga, Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz gegenüber Schweizer Radio DRS. Sommaruga vertritt die Auffassung, dass das Geld für die hohen Boni auch zugunsten der Kleinsparer verwendet werden könnte. Gestern war bekannt geworden, dass die Credit Suisse Boni in Form von Aktien im Wert von mehr als 3 Milliarden Franken vergibt. Das Verfahren gegen einen Beamten des Eidgenössischen Finanzdepartements wegen möglicher Bestechlichkeit wird eingestellt. Hintergrund ist der Fall eines amerikanischen UBS-Kunden, der wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde. In seinem Schuldgeständnis sagte dieser aus, sein Anwalt habe beim Eidgenössischen Finanzdepartement einen Beamten mit $45.000 geschmiert, um an Informationen zu gelangen. Darauf leitete die Bundesanwaltschaft eine Strafuntersuchung ein. Diese habe jedoch keinerlei Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten seitens des Finanzbeamten erbracht. Der Schweizer Schokoladenproduzent Barry Callebaut hat in der ersten Hälfte Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Gewinn stieg um 1,6% auf 145 Millionen Franken. Der Konzern weist jedoch darauf hin, dass die Wirtschaftskrise auch Auswirkungen für die Schokoladenbranche habe. So steige der Preis für Kakaobohnen, Pulver oder Butter und auch der starke Schweizer Franken wirkten sich negativ auf das Ergebnis von Barry Callebaut aus. Der Konzern ist der größte Schokoladenhersteller der Welt. In der russischen Kaukasusrepublik Dagestan ist in der Nacht erneut eine Bombe explodiert. Dabei kamen gemäß Behördenangaben mindestens 2 Menschen ums Leben. Sie saßen in einem mit Sprengstoff beladenen Auto. Die Bombe sei vermutlich zu früh explodiert. Erst gestern waren bei einem Doppelanschlag in derselben Region 13 Menschen gestorben. Inzwischen hat sich der Anführer der muslimischen Rebellen im Nordkaukasus, Doku Umarov, zu den Bombenanschlägen auf die Moskauer U-Bahn am Montag bekannt. Der Flughafen Zürich ist der zweitbeste Flughafen Europas. Dieser gab nach Angaben des Zürcher Flughafens eine Umfrage unter fast 10 Millionen Flugreisenden in über 100 Ländern. Den ersten Platz belegt München, auf dem dritten liegt Amsterdam. Der Zürcher Flughafen gilt außerdem als der schnellste und zuverlässigste bei der Gepäckausgabe. Wer am Zürichsee flanieren will, muss künftig zahlen. Dies berichtet die NZZ am heutigen 1. April. Die Berner Zeitung schreibt von lebendigen Bären statt Osterhasen im Schaufenster eines großen Warenhauses. Und die Aargauer Zeitung lässt aus der Kantonshauptstadt ein Klein-Venedig werden. Zwei Lokalradios verbreiten neue Geschichten über die Gaddafi-Familie. Doch es ist alles nur geflunkert. Heute ist der 1. April, der Tag der Aprilscherze.
12.36 Uhr. In detaillierteren Berichten geht's gleich um 600 Millionen Minus von OC Oerlikon und positivere Zukunftsaussichten. Um viele Millionen Boni für die CS-Spitze und weiterum wenig Verständnis. Um zögerliche Bischöfe und ungeduldige Basiskatholiken. Um neue Texte von Max Frisch in Entwürfen zu einem dritten Tagebuch. Und um große Nöte von kleinen Clubs im Schweizer Cup. Im Tagesgespräch Russland. Bomben in Moskaus U-Bahn haben die jahrzehntealten Konflikte Russlands im Kaukasus wieder präsent gemacht. Und sie sind nur eines der vielen großen Probleme, zu deren Lösung dem Land die Kraft fehlt. Tagesgespräch im 1. und 4. um 1.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.895 Punkten. Das ist ein Plus von 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 42,17 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,531. Das Wetter. Im Norden gibt es am Nachmittag vom Westen her einige Aufhellungen, einzelne Schauer sind aber noch möglich, bei rund 8 Grad. Im Süden lässt der Regen langsam nach, dann wird es freundlicher bei rund 12 Grad. Am Karfreitag ist es trotz Wolkenfeldern freundlich bei rund 10 bis 13 Grad. Am Samstag scheint mit Föhn noch teilweise die Sonne, von Westen kommt aber Regen auf. Im Süden ist es meist bewölkt und am Nachmittag fällt Regen. Die Temperaturen liegen beidseits der Alpen bei rund 10 Grad. Am Sonntag ist es in der ganzen Schweiz meist bewölkt und nass. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. In Graubünden ist die A13 zwischen Thusis und Mesocco wegen Schnees in beiden Richtungen gesperrt. Für Lastwagen ist zudem die Kantonsstraße ebenfalls gesperrt. Auf der Nord-Süd-Achse 4 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. Die Wartezeit beträgt ungefähr eine Stunde. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt. Und schließlich Stau wegen eines Unfalls in der Ostschweiz auf der A53 Richtung Hinwil zwischen Schmirikon und Rapperswil.
Noch einmal fast 600 Millionen Franken Verlust im letzten Jahr, Hunderte von Stellen, die noch abgebaut werden, das sind die schlechten Nachrichten vom Industriekonzern Oerlikon. Die gute Nachricht, offenbar klappt es mit der Sanierung des hochverschuldeten Unternehmens. Die Banken und der Hauptaktionär haben sich in letzter Minute auf ein riesiges Sanierungspaket geeinigt. Manuel Rentsch.
Wie dramatisch und ernst es um den Konzern mit seinen 16.000 Angestellten gestanden hat, dies schildert der Verwaltungsratspräsident von Oerlikon, Wladimir Kuznetsov.
Toward the year end, it became clear that Oerlikon was not in a position to repay its next term loan, and bankruptcy was a scenario which could no longer be excluded.
Ende Jahr sei klar geworden, dass Oerlikon die Schulden nicht mehr zurückzahlen könne. Ein Konkurs habe nicht mehr ausgeschlossen werden können. Es folgte ein Verhandlungsmarathon, der gestern Abend nun endlich abgeschlossen werden konnte.
We are very satisfied with the ultimate results that were achieved. The board unanimously approved this transaction yesterday.
Der Verwaltungsrat habe grünes Licht gegeben, er sei zufrieden mit dem Abschluss, sagt Kuznetsov. Der Russe steht einerseits an der Spitze von OC Oerlikon, gleichzeitig ist er aber auch die rechte Hand des russischen Milliardärs Viktor Wechselberg, der mit seiner Firma Renova mehr als 2 Milliarden Franken in Oerlikon investiert hat. Ein großer Teil dieses Geldes ist verloren und nun muss Renova nochmals 450 Millionen Franken einschießen, damit Oerlikon überlebt.
Renova is contributing additional 450 million now into this transaction, and that just shows that we are very confident that ultimately we will make money with this company together with other shareholders.
Ihr seid zuversichtlich, dass sich das Investment lohnen werde, sagt Kuznetsov. Es sei kein Fehler gewesen, in Oerlikon zu investieren. Dass die Verhandlungen derart lange dauerten, hat auch mit einem Machtkampf zu tun. Die Russen wollten weiterhin die Kontrolle behalten. Nun mussten sie Konzessionen machen. Im Verwaltungsrat hatten sie bisher 3 von 5 Sitzen. Nun werden es nur noch 3 von 7 sein. Das heißt, sie haben im Verwaltungsrat die Mehrheit verloren. Zu den Verlierern zählen aber nicht nur die russischen Investoren, sondern auch alle übrigen bisherigen Aktionäre. Sie und die Gläubiger verlieren Geld. Die Angestellten wiederum müssen einen Stellenabbau hinnehmen. Bereits hat OC Oerlikon 2000 Stellen abgebaut, weitere 1700 Arbeitsplätze gehen verloren. Konzernchef Hans Ziegler zieht folgendes Fazit.
Das Jahr 2009 wird in der Geschichte von OC Oerlikon ein Markstein sein, im negativen Sinne, was das Resultat betrifft, im positiven Sinne aber auch, dass wir uns für die Zukunft exzellent aufgestellt haben.
Es ist schwierig, den Optimismus von Konzernchef Hans Ziegler zu teilen, denn die Geschäftszahlen sind miserabel. Unter dem Strich resultierte für 2009 ein Verlust von mehr als 500 Millionen Franken. Nach wie vor arbeiten 4000 Personen in Kurzarbeit. Die Bestellungen sind je nach Geschäftsfeld um bis zu 50% eingebrochen. Erst gegen Jahresende gab es wieder vermehrt Aufträge. Eine Schwierigkeit wird Oerlikon weiterhin begleiten. Der Konzern ist in zu vielen Geschäftsfeldern tätig. Der Konzern macht Textilmaschinen, Getriebe für Autos, macht Oberflächen von Maschinenteilen, Vakuumpumpen und Solarzellen. Es ist schwierig, dies alles unter einen Hut zu bringen.
€71 Millionen Bonus hat CS-Chef Brady Dugan kassiert für seine Leistungen im Jahr 2004. 71 Millionen, das ist schon fast eine astronomische Summe. Das sind Beträge, die auch bei Leuten, die sich schon lange mit Entlöhnungsfragen beschäftigen, immer mehr Kopfschütteln auslösen. Diese Bonuspolitik kratzt am Image der CS und löst Ärger aus, auch beim Konsumentenschutz. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die Credit Suisse und ihre jüngsten Milliardenboni, dafür hat Wirtschaftsethiker Christoph Stückelberger kein Verständnis.
Nein, es ist ethisch nicht vertretbar. Die Spitzensaläre heben sich damit völlig ab von der übrigen Belegschaft und von der übrigen Gesellschaft. Und damit entsteht ein soziales Spannungsfeld, das sich dann in diesem Zorn gegen diese Spitzenlöhne äußert.
Seines Erachtens hat die Credit Suisse bei solchen Zahlungen die Bodenhaftung verloren.
Es ist eben die Balance, die es braucht zwischen Freiheit und Gerechtigkeit. Was jetzt geschieht ist, man sagt, ja, der freie Markt spielt und soll spielen und der führt halt dann zu diesen Lösungen. Nun ist wirtschaftliche Freiheit ist sehr wichtig, aber sie führt in den Abgrund, wenn sie nicht mit Gerechtigkeit gekoppelt ist.
Und wie dieser Abgrund aussehe, das habe die Finanzkrise erst gerade eindrücklich gezeigt. Großbanken drohten zu kollabieren, Staaten mussten zu Hilfe eilen und zig Millionen Menschen verloren rund um den Globus ihren Job. Doch kaum ist diese Krise einigermaßen überstanden, informiert die Credit Suisse über Milliardenboni. Zuerst über die Boni für das Jahr 2009 und jetzt auch noch über die Boni, die sie ihren Topmanagern für 2004 in Aussicht gestellt hatte und die jetzt fällig geworden sind. Das Timing ist denkbar ungünstig. Das Klima ist ohnehin schon aufgeheizt mit Diskussionen rund um die Abzockerinitiative. Simonetta Sommaruga, die Präsidentin des Konsumentenschutzes, ärgert sich und hofft, dass die Kundinnen und Kunden ihre Konsequenzen ziehen.
Wer eine solche Geschäftspolitik nicht mitträgt, wird wohl bei einer solchen Bank nicht länger sein Geld aufbewahren. Selbstverständlich sind für Großbanken vermutlich vermögende Kunden interessanter. Ich glaube aber nicht, dass es sich eine Bank leisten kann, auf ein ganzes Kundensegment zu verzichten.
Doch der Imageschaden, den sich die Bank mit ihren Milliardenboni einhandelt, bleibe wohl klein, ist Bernhard Bauhofer überzeugt. Er ist Reputationsmanager bei der Firma Sparring Partners.
Ich denke, die Credit Suisse profitiert im großen Maße von der Schwäche der UBS und dem massiven Reputationsschaden des Konkurrenten. Insofern muss, glaube ich, nicht mit einem großen Kundenabfluss und massiver Gegenwehr rechnen.
Und dennoch rät der Reputationsberater der Großbank:
Ich denke, sie müsste wirklich einmal auf die Volksseele hören und versuchen auch den Bezug und die Nähe zum Kunden, zu dem Mann auf der Straße finden. Und ich denke, hier sehen wir wirklich ein Abgekoppeltsein des Top-Managements von der Realität, und das ist sehr gefährlich.
Die Credit Suisse selber wollte sich heute nicht zu ihren Boni äußern. Ein Sprecher meinte einzig, mit den neuen Vergütungsmodellen wäre ein erneuter Bonus von 71 Millionen Franken für einen einzelnen Manager wohl, Zitat, höchst undenkbar. Die Zahlungen seien nun an deutlich strengere Erfolgsziele geknüpft und auch der Hebel nach oben sei deutlich kleiner. Aber wie hoch die Boni künftig maximal sein sollen, das lässt die Credit Suisse offen.
Die Schweizer Bischöfe lassen sich Zeit, viel Zeit. Im Sommer erst wollen sie entscheiden, ob es härtere Maßnahmen braucht gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche. Der katholischen Basis geht das zu langsam. Und es zeigt sich, in der Kirche gibt es zwei Welten. Inlandredaktor Dominik Meyer.
Auf der einen Seite steht die Vatikanische Kirche, die hierarchische Kirche. Diese Welt vertritt die Bischofskonferenz und sie tut sich noch schwer mit der Frage, ob die Kirche künftig konsequent bei jedem Verdacht auf sexuellen Missbrauch Strafanzeige einreichen soll.
Das ist eine Frage, die wir sicher noch vertiefen müssen und die wir in der Juni-Konferenz weiter verfolgen müssen,
sagte gestern Norbert Brunner, der Präsident der Bischofskonferenz. Ganz anders tönt es in der anderen kirchlichen Welt, der Welt der kantonalen Landeskirchen. Sie vertreten die einzelnen katholischen Kirchgemeinden.
Es ist Tatsache, dass die bayerischen Bischöfe klar eine Anzeigepflicht statuiert haben. Und es müsste jetzt nicht noch bis Sommer gehen, bis die Schweizer Bischöfe Ähnliches beschließen,
sagt Benno Schnüriger, der Präsident des Synodalrats der katholischen Landeskirche im Kanton Zürich. Die Zürcher und die Luzerner Landeskirche zum Beispiel verlangen seit Längerem, dass ihr weltliches Personal, Kirchgemeinderäte oder Kirchenpflegerinnen zum Beispiel, bei jedem Missbrauchsverdacht eine Anzeige einreicht. Die bisherige Haltung der Bischöfe, das Opfer müsse einverstanden sein, sei falsch, sagt Schnüriger.
Wir sind einfach der Meinung, es kann nicht Aufgabe der Kirche sein oder der Opfer sein, darüber zu entscheiden, ob eine Strafanzeige gemacht wird oder nicht, ob ein Strafverfahren angehoben wird oder nicht. Die Strafverfolgungsbehörden sind durchaus in der Lage, auch mit den Opfern angemessen umzugehen.
Und so sieht es auch die Dachorganisation der Landeskirchen, die römisch-katholische Zentralkonferenz. Die einzelnen Kirchgemeinden könnten heute bereits verhindern, dass ein verdächtiger Priester bei ihnen eingestellt wird. Sie sind die Anstellungsbehörde. Doch wüssten die Gemeinden oftmals wenig über die Vergangenheit der Bewerber, sagt Georg Fehlmann, der Präsident der Zentralkonferenz. Man sei auf Informationen der Bistümer angewiesen.
Weil in den einzelnen Bistümern mehr Angaben zu den entsprechenden Personen vorliegen.
Zwar funktioniere der Kontakt mit den Bistümern meistens sehr gut, betont Georg Fehlmann. Dennoch befürwortet er schwarze Listen mit fehlbaren Priestern. Und er will, dass auch die Bischöfe eine Anzeigepflicht einführen bei Verdacht auf Missbrauch.
Damit eine einheitliche Regelung erfolgt und damit nicht der Eindruck entsteht, dass die Bischöfe ein Sonderrecht praktizieren. Die Kirche ist gesellschaftlich so verbunden, dass in diesen Fällen sich die Kirche auch nach öffentlichem Recht richten muss.
Was aber, wenn sich die Bischöfe doch nicht bewegen?
Dann werden wir das Gespräch suchen mit der Bischofskonferenz,
sagt Georg Fehlmann von der katholischen Zentralkonferenz. Und Benno Schnüriger von der Zürcher Landeskirche sagt lapidar an die Adresse der Bischöfe:
Die sollten das nicht als Druck auffassen, sondern als Hilfestellung, mit diesen Problemen adäquat umzugehen.
Die Bischofskonferenz wollte sich heute nicht zu den Stimmen aus den Landeskirchen äußern. Die Diskussionen würden nun innerhalb der Kirche geführt, sagte ein Sprecher. Entscheiden wollen die Bischöfe im Sommer. Dann zeigt sich, ob sich die zwei kirchlichen Welten näher kommen.
Er ist einer der einflussreichsten tschetschenischen Rebellen, Doku Umarov, der bärtige Mann, der sich per Videobotschaft zu den Anschlägen in der Moskauer Metro bekannt hat. Sich selbst bezeichnet Umarov als Emir, als Anführer der muslimischen Rebellen im Nordkaukasus. Auslandredaktorin Brigitte Zink auf Spurensuche nach dem möglichen Strippenzieher der Moskauer Attentate.
Eigentlich war Doku Khamatovic Umarov in Tschetschenien schon mal Präsident. Präsident der separatistischen Untergrundregierung, die im Zweiten Tschetschenienkrieg gegen die russischen Streitkräfte kämpfte. Aber auch gegen die vom Kreml eingesetzte tschetschenische Regierung unter dem Moskau-treuen Präsidenten Ramzan Kadyrov. Schon im Ersten Tschetschenienkrieg, Anfang der 90er Jahre, hatte sich der 46-jährige Tschetschene dem Widerstand gegen Russland verschrieben und mit Hunderten von Widerstandskämpfern für ein unabhängiges Tschetschenien gekämpft. Doku Umarov gilt zwar als Mitstreiter des tschetschenischen Islamisten Shamil Basajew, der sich zu zahlreichen Terroranschlägen auf russische Einrichtungen bekannte, zum Beispiel zu der Geiselnahme im Theater Nordost in Moskau 2002 und zwei Jahre später auf die Schule in Beslan, bei der über 1000 Menschen ums Leben kamen. Aber Umarov bestritt stets, etwas mit den Terroranschlägen zu tun zu haben und kritisierte Basajews Terroranschläge nach Beslan sogar öffentlich. Seit Basajew von russischen Truppen vor 4 Jahren ermordet wurde, operiert Doku Umarov aus dem Untergrund und wird längst nicht von allen tschetschenischen Widerstandsgruppen anerkannt. Nicht zuletzt deshalb, weil er einen ultrakonservativen Islamismus vertritt und einen Gottesstaat im Kaukasus einrichten will, in dem die Scharia gilt. Das widerstrebt den gemäßigten Islamisten im Kaukasus, die zudem beklagen, Doku Umarovs Widerstandsgruppe würde finanziell von Al-Qaida unterstützt. Trotzdem erhält Doku Umarov regen Zulauf, zum einen von Islamisten aus der ganzen Kaukasusregion, die, wie Umarov selber, von einem großkaukasischen Emirat träumen, aber auch von zahlreichen Tschetschenen und Inguschen, die in den beiden Kriegen Verwandte verloren haben. Sie greifen zur Waffe aus Wut gegen die russischen Streitkräfte, die tausende Kaukasier gefoltert, verschleppt und getötet haben. Und nicht zuletzt sind es junge Menschen, die keine Perspektive haben, weil die Nordkaukasusrepubliken wirtschaftlich am Boden und noch immer kriegsversehrt sind.
Und mit diesen Perspektiven hätten sowohl die Kaukasusregion und Russland Frieden und Ruhe bitter nötig. Russland, die Lebensumstände der Menschen in Russland sind später auch Thema im Tagesgespräch mit unserem Korrespondenten Peter Giesling um 13 Uhr. Es gibt einen neuen, einen bisher unbekannten Text von Max Frisch. Die Nachricht wirft seit Tagen Wellen bei Leseratten und Feuilletonisten. Ab Samstag kann man das Büchlein kaufen. Die Entwürfe zu einem dritten Tagebuch, das Frisch vor bald 30 Jahren begonnen und nach gut einem Jahr abgebrochen hat. Dank einer Kopie seiner Sekretärin ist der Text im Max-Frisch-Archiv aufgetaucht. Den Text veröffentlicht oder nicht, war dann die Frage. Warum sich der Stiftungsrat dafür entschied? Literaturredaktor Hans-Ulrich Probst.
Vorweg. Tagebuch 3 ist genauso wenig wie die ersten beiden 1950 und 1972 erschienenen Tagebücher kein Journal intime, sondern ein Bündel gezielter, literarisch streng gearbeiteter Notate, welche Notizen zu Alltag und Politik mit subjektiven Reflexionen und poetischen Passagen durchmischen. Max Frisch lebt zur Zeit dieser Aufzeichnungen 1982-83 zusammen mit der gut 30 Jahre jüngeren Amerikanerin Alice Locke Carey, teils in einem Loft in New York und andern teils in seinem Haus im Unser-None-Tal in Belzona. Es ist die Zeit der Präsidentschaft Ronald Reagans, der Hochrüstung seitens der USA und der Sowjetunion auf europäischem Boden. Max Frisch denkt nach über die drohende Selbstzerstörung der Gattung, er reibt sich am einst geschätzten Amerika. Wichtige Themen sind neben der Liebe und dem Altern das Sterben seines Freundes Peter Noll, die Angst vor scheinbar versiegender Schreibkreativität. Dabei ist Max Frisch unerbittlich und kritisch, vorab gegen sich selbst. Stilistisch ist er auf der Höhe seiner allerbesten Prosa, einerseits knapp lakonisch, oft sarkastisch, andererseits verblüffend poetisch in Schilderung von Natur und Glücksmomenten. Doch der Text ist Fragment geblieben. Was sind die Motive des Stiftungsrates, ihn dennoch zu publizieren? Professor Peter von Matt.
Es ist ein unbekannter Text von Frisch. Er ist in harter Arbeit geschaffen. Das weiß man wegen der Vorarbeiten. Es ist ein Text, der anderthalb Jahre lang unter größter Konzentration entstanden ist, und zwar für die Publikation entstanden ist. Irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, hat Frisch das Projekt abgebrochen. Gut, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn er es selber abgebrochen hat, dann darf man es nicht publizieren, aber dann müsste man sehr viele der wichtigsten Werke der deutschen Literatur, die auch nur als Entwürfe uns überliefert sind, die auch vom Autor nicht fertiggestellt wurden, die auch irgendwann abgebrochen wurden, müsste man die auch gewissermaßen wieder verschrotten. Ich finde diese Diskussion als Ganze eigentlich absurd.
Dem ist wenig beizufügen. Franz Kafka und Gottfried Keller wären als Beispiele zu nennen. Doch worin liegt nun für Peter von Matt der Stellenwert des Tagebuchfragments im Blick auf Frischs Oeuvre als Ganzes?
Es ist ein äußerst intensives Werk. Ein Werk, das auch die Leserinnen und Leser fordert. Ein Werk, das von Schwermut, von Angst, zum Teil auch von Verzweiflung geprägt ist, aber auch plötzlich wieder von Freude, Glück hingerissen sein. Wenn man sich darauf einlässt, kann es zu einem geistigen und seelischen Abenteuer werden.
Was hat den Frischkenner Peter von Matt bei der Lektüre dieser Tagebuchblätter am meisten beeindruckt oder überrascht?
Ich habe es ganz naiv gelesen und habe gedacht, das ist ja gut, das muss man den Leuten zeigen. Das ist in so vieler Hinsicht faszinierend. Dann habe ich mit der Zeit, nach dem mehrmaligen Lesen, habe ich gemerkt, dass es ein Werk ist, das eigentlich fast wie eine Art Meditationsvorlage ist. Es ist eine solche Kunst der Reduktion, der Verdichtung eines Textes drin und gleichzeitig eine Kunst, den eigentlichen Sinn nur in winzigen Andeutungen im Ganzen unterzubringen, dass man wie vor Bildern steht, die einen herausfordern.
Sagt Professor Peter von Matt, Präsident der Max-Frisch-Stiftung. Im Schweizer Fußballcup kommt es am Ostermontag zweimal zum Duell Klein gegen Gross. Der FC St. Gallen empfängt Lausanne aus der Challenge League. Der SC Kriens aus der zweithöchsten Liga hat mit dem FC Basel ein Traumlos gezogen. Allerdings können aus auch einem Traumlosen auch Albtraumlose werden. Die kleineren Clubs können nicht mehr für die hohen Sicherheitskosten aufkommen. So droht ein Defizit oder man tauscht das Heimrecht ab, was nicht mehr dem Cup-Gedanken entspricht. Sportredaktor Peter Schnieder über die grossen Sorgen der Kleinen mit dem Schweizer Cup.
Beim kleinen SC Kriens freut man sich auf einen weiteren Höhepunkt in der Clubgeschichte, auf das Cup-Halbfinalspiel gegen den grossen FC Basel. Die Vorbereitungen auf dieses Fußballfest laufen seit dieser Woche auf Hochtouren, sagt der Präsident des SC Kriens, Peter Glur.
Das ist seit langer Zeit wieder mal ein riesen Highlight, das wir hier in Kriens werden haben. Also es ist... Wir freuen uns auf das Spiel, gewaltig.
Allerdings gibt es nicht nur Freude, sondern auch große Sorgen. Denn der FC Basel könnte auch Fußballfans mitbringen, die klar gewalttätig sind.
Das ist wirklich etwas, was mir sehr Bauchweh gemacht hat in der ganzen Geschichte. Also, dass einem da die Freude durch ein paar wenige unbeherrschte Leute ja, die Auflagen diktiert, die wir jetzt haben in Bezug auf Sicherheit. Es ist sehr schade.
In dieser Saison haben im Schweizer Fußballcup bereits die beiden Challenge League Vereine Locarno und Lausanne auf ihr Heimrecht verzichtet, weil die Sicherheitskosten zu gross waren. Eine Tendenz, die auch dem Schweizerischen Fußballverband und seinem juristischen Sekretär Robert Breiter zu denken gibt.
Ja, selbstverständlich beobachten wir diese Entwicklung mit einer gewissen Sorge. Ganz allgemein, das Gewaltproblem ist natürlich bekannt und muss angegangen werden. Insofern würde ich vielleicht auch weniger von einem Problem des Schweizer Cups als viel eher eben von einem generellen Gewaltproblem sprechen.
Trotzdem, beim sogenannten runden Tisch, bei dem die involvierten Parteien eine Lösung der Sicherheitsprobleme anstreben, war der Schweizer Fußball Cup ein besonderes Thema.
Dabei wurde vorgeschlagen, dass die Sicherheitskosten nicht oder nur teilweise auf die kleinen Clubs übertragen werden, wie Robert Breiter erklärt.
Diese Idee ist an sich positiv aufgenommen worden und wir sind der guten Hoffnung, dass in der nächsten Saison diese Kostenproblematik beim Schweizer Cup verbessert werden kann.
Beim SC Kriens hat man sich entschieden, das Cup-Halbfinalspiel im eigenen Kleinfeldstadion durchzuführen. Präsident Peter Glur hofft, dass er für seinen Mut am Ostermontag belohnt wird.
Wir müssen einfach irgendeinen Weg finden, dass wir den Cup-Gedanken in Zukunft wieder leben können und dass es auch in einem kleinen SC Kriens oder wer auch immer möglich ist, ohne grosse Bedenken können, so ein Cup-Spiel auszutragen.
Denn der Schweizer Fußballcup soll auch in Zukunft von den sportlichen Duellen klein gegen gross leben, ohne dass sich ein kleiner Fußballverein in finanzielle Abenteuer stürzen muss.
Peter Schnieder.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.